den Namen hören, Nefzat Alchi, müssen jetzt rätseln. Was ist der Vorname, was ist der Nachname? Es gibt einen kleinen Trick, denkt an Aldi, ihr liebt ja Aldi wie Mikros, ne? Nehmt das D weg und tut ein C hin, Alchi, das ist der Nachname. Und wenn ihr, im zweiten Eselsbrücke, wenn ihr mal niesen solltet, Hachi, Alchi, dann denkt an mich. Das Problem ist aber, wenn ihr jedes Mal niest und an mich denkt, dann habt ihr ein Problem vielleicht, ja? Ja, der Name, der Nachname ist tatsächlich Alchi, der Vorname ist Nefzat. Manche Leute fragen sich, kann der überhaupt Deutsch bei so einem seltsamen Namen? Ich habe mal das erlebt, als ich vor einem Kreis reden sollte, als ich durch den Gang durchgegangen bin und dann hörte ich die Stimme, kann der überhaupt Deutsch? Ich meine, das ist ein komischer Name.
Wir verstehen dich.
Ja, und dann bin ich nach vorne gegangen, habe so begonnen. Ich nix verstehen, viel Deutsch. Ich hoffe, ihr mich verstehen. Dann hättet ihr die Gesichter sehen müssen, die Kinnladen sind alle runter. Was wird da kommen? Danach haben sie festgestellt, dass ich doch ein bisschen Deutsch kann. Ein bisschen, ja. Und sie haben mich relativ gut verstanden. Also, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Türkin. Vater Türke, Mutter Türke, Kombination. Ich gehe auf die Kombination nicht ein. Gibt ein Türke, Nefzat Alchi, ja. Also, ich komme ursprünglich aus der Türkei, bin in Istanbul geboren, auf der europäischen Seite. Also, ich bin Europäer. Ich betone das, ja. Ist nicht wichtig. Und ja, das ist mein Name und das ist meine Herkunft.
Und wie bist du in die Schweiz gekommen?
In die Schweiz, also um genau die Frage zu beantworten mit dem Auto, ja, wenn du es so fragst. Ja, du meinst wahrscheinlich, was ich in Deutschland gemacht habe. Ja, in die Schweiz, langer Weg.
Ja, zurzeit bist du ja jetzt in Thun, Örtlimat, als Prediger tätig.
Jawohl.
Und du hast jetzt schon gesagt, über Deutschland, also du hast bereits viele Sachen vorher gemacht.
Jawohl.
Möchtest du uns dazu vielleicht kurz etwas erzählen?
Ja, meine erste Stelle war in Sindelfingen-Böblingen. Das sind die Leute, die mit den großen Sternen vor die Kirche fahren. Es waren Abteilungsleiter, Manager, die Milliarden bewegt haben, IBM-Chefs und die hatte ich in meiner Gemeinde. Das war meine erste Stelle, es war ganz toll. Danach kam ich nach München, da habe ich in München die Jugendarbeit gemacht. Und dann hatte ich die Gemeinde München-Grafing, habe dann parallel bei dem Süddeutschen Verband gearbeitet, Heimatmission, Moslemmission. Dann ab 96 war ich dann ganz beim Süddeutschen Verband, einige Jahre. Und ja, habe dann den Weg in die Schweiz gefunden. Die Schweizer dachten, ich bin wahrscheinlich ein netter Kerl oder so, ich weiß es nicht. Nein, es war auch eine Herausforderung hier in der Schweiz. Und wir sind als Familie diesem Ruf gefolgt und wir sind sehr gerne hier, mittlerweile schon fast 10 Monate. Und ein bisschen Schweizer Mundart haben wir auch schon gelernt. Also man kann mit uns Schweizer Mundart sprechen. Wir verstehen das sogar.
Wir freuen uns, dass du es jetzt für dieses Wochenende hier, dass du zu uns nach Aarau gekommen bist. Was motiviert dich, dich für JAWE zu engagieren und hier mitzumachen?
Es ist immer etwas Schönes, wenn man jung und alt, und ich zähle mich zu den Jungen jetzt, ja, miteinander hier zusammen überlegen kann, beten kann, voneinander lernen kann. Ich bin überzeugt, ich bin nicht nur hier, dass ihr von mir was lernt, ich werde auch von euch einiges lernen. Das ist etwas Schönes. Das Schönste ist es, im Teamwork, in Zusammenarbeit für den Herrn zu arbeiten, diese frohe Botschaft, dieses Erfüllende weiterzugeben. Und wo ich das kann, unterstütze ich das von ganzem Herzen und ich weiß, ich lerne da am allermeisten.
Jetzt verstehen wir ihn, glaube ich. Danke, Nefzat.
Jawohl.
Und wir freuen uns schon auf deine Botschaft.
Jawohl, danke schön. Als ich das erste Mal den Satz hörte, Gott braucht Menschen, dachte ich, ich höre nicht recht. Ihr müsst verstehen, als Moslem, wenn man diesen Satz hört, gleicht das einer unglaublichen Limitierung Gottes. Gott braucht Menschen. Nach islamischer Version ist der Satz unmöglich. Gott braucht mich nicht, nach der islamischen Version. Gott braucht Menschen. Wenn viele andere diesen Satz hören, kommen sie in ein Delirium. So nach dem Motto, das klingt nach Mission. Gott möchte mich gebrauchen, aber über meinen Bauch laufen 10.000 Ameisen. Das kann's doch nicht sein. Wenn Gott sagt, ich brauche euch, was meint er damit? Wollt er die Menschen quälen? Und er wusste, wenn sie den Satz hören, dann werden sie schmoren. Dann wird es kribbeln auf allen Gebieten. Ist das der Grund? Weil er uns quälen will? Zu etwas, was wir nicht können oder wollen? Sollte der Satz vielleicht nicht anders heißen? Vielleicht Gott braucht Tiere. Ich habe eine Geschichte gehört aus Mittelamerika. Da haben die Einheimischen den Papageien das Sprechen beigebracht. Die Papageien haben gesagt, Jesus liebt dich und er kommt wieder. Das haben sie den Papageien beigebracht. Eines Tages mussten die Missionare raus. Die Papageien sind ausgeflogen. Und die Einheimischen hörten im Wald, auf Papageisch, das werde ich hier nicht nachmachen, Jesus liebt dich und er kommt wieder. Stellt euch vor, ihr geht hier durch den Wald jetzt nachher zum Schlafen und hört ihr plötzlich von den Bäumen, Jesus liebt euch und er kommt wieder. Da denkst du hast einen Vogel, ja? Wenn du sowas hörst, ja? Und die Leute überlegten und dachten nach, ja, was ist denn das? Wer ist dieser Jesus, der sie liebt und wiederkommen soll? Nach einigen Jahren kamen die Missionare wieder zurück. Eine große Menschenmenge fragte, wer ist dieser Jesus, der uns liebt und wiederkommen wird? Eine sehr große Menschenmenge wurde gläubig. Sollte man vielleicht einen Titel sagen? Gott braucht Tiere? Wäre das nicht fein? Und wir wären, by the way, aus dem Schneider. Das wäre gut. Ich habe einen Mann kennengelernt, der ist 15 Jahre lang Adventgemeinde Wasserburg vorbeigefahren und da war ein Schild. Adventgemeinde, wenn er von oben kam, rechts. Ein Schild. Habt ihr ein Schild hier in Aarau? Adventgemeinde irgendwo? Habt ihr das? Das ist sehr interessant. 15 Jahre fährt der Mann da vorbei. Und im 15. Jahr denkt er sich, da sollte ich mal rein. Und er geht rein. Ich habe ihn kennengelernt. Wir haben gemeinsam die Bibel studiert. Ich durfte ihn auch taufen. Und was für eine Freude. Wäre es nicht gut, wenn man den Satz sagen könnte, Gott braucht Tiere, Gott braucht Schilder, ne? Und wir wären aus dem Schneider. Und es wäre gut. Tolle Geschichten. Nein, aber der Satz heißt hier, Gott braucht Menschen. Was meint das? Ich möchte mit euch heute zwei ganz kurze Bibelabschnitte lesen. Der erste Abschnitt steht in Lukas Evangelium Kapitel 19. Ich lade euch herzlich ein, eure Waffenrüstung in die Hand zu nehmen. Wir wollen ein wenig darin lesen. Lukas Evangelium Kapitel 19 und hier der Vers 40. Aber wir lesen schon ab Vers 36, 37. Die Geschichte ist, Jesus will in Jerusalem einziehen. Und da heißt es hier, und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gehört hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Erde in der Höhe. Und einige der Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Auf Bayerisch oder auf Deutsch gesagt, sie sollen Staat sein. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Was meint denn das? Wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Es gibt drei Möglichkeiten, das zu verstehen. Ich möchte es ganz kurz erläutern. In Vers 44 wird die Zerstörung von Jerusalem erwähnt. Zerstörung ist ein Schrei. Es ist geschehen, wir haben verloren. Ihr in der Schweiz seid sehr verschont geblieben von den ganzen Kriegen. Aber wir in Deutschland hatten viel Zerstörung. Die großen Städte wurden alle zertrümmert. Das heißt, die Zerstörung war ein Schrei, es ist geschehen, wir haben verloren. Könnte man sich vorstellen, dass Jesus das meint. Dass die Zerstörung ein Schrei, ein Ruf ist. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott Steine ruft und sagt, ihr sollt jetzt reden. Ist das für Gott möglich? Was glaubt ihr? Natürlich. Gott ist allmächtig. Wenn ihr in die Bibel guckt, er hat sogar einem Sprechen beigebracht. Mit dem Bileam. Wisst ihr, als ich islamisch erzogen worden bin, hat man uns gesagt, am Tag des Gerichtes wird die Materie gegen dich als Zeuge aufstehen. Die Materie. Der Stuhl wird sagen, ich habe gesehen, dass der Nefzer das gesagt oder getan hat. Stellt euch mal vor, sagt ihr hier auch Nudelrolle, was die Nudelrolle für eine Geschichte erzählen wird. Boing, nicht auf den Mann, auf den Kopf oder was, nicht? Auf die Kinder. Stellt euch vor, plötzlich die Badewanne und die Klobrille erzählt die Geschichte. Halt, ich habe was gesehen, was der Nefzer gemacht hat. Furchtbar. Schrecklich. Wenn die Materie gegen dich als Zeuge aufsteht und sagt, ich habe alles gesehen, ja? Der hat das und das gemacht. Aber wir wissen, das ist nicht notwendig. Gott sieht ja alles. Das ist eine zweite Möglichkeit, das zu verstehen. Eine dritte. In Hesekiel heißt es, ich werde euch das steinerne Herz rausnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Und wenn ihr den Textzusammenhang achtet und beachtet, dann ist das steinerne Herz das Herz in der Ferne, in der Unkenntnis, das ungläubige Herz. Und Gott wünscht sich ein gläubiges Herz, ein fleischernes Herz. Wenn man das so deutet, die dritte Variante, da steckt schon ein bisschen so eine gewisse Mahnung drin. Wenn ihr, die ihr rufen solltet, nicht ruft, ruft Gott vielleicht Menschen, die in der Ferne sind. Die haben noch das steinerne Herz. Aber sie werden gläubig, dann rufen sie. Ich habe zwei Fragen. Ist der Auftrag in der Heiligen Schrift klar und deutlich? Was glaubt ihr? Ist der Auftrag klar und deutlich?
Ja.
Wohl. Der Auftrag ist klar und deutlich. Und worum geht es in diesem Auftrag? Wie viel Finn-Komfortschuhe wir verkaufen sollen? AMC-Töpfe, Esen, Autos. Es geht um Erlösung. Der Auftrag ist klar und es geht um Erlösung. Ist das uns klar? Bitte nochmal die Frage. Ist das uns klar, dass der Auftrag klar ist und dass es um Erlösung geht? Glaubt mir, ich ertappe mich manchmal, dass es nicht klar ist. Innerhalb der Christenheit gibt es zwei Syndrome. Und wir sind halt als Adventgemeinde auch nicht ausgeschlossen. Das sogenannte Dackelsyndrom. Kennt ihr das? Wer bin ich denn? Ich kriege sowieso Kloppe. Sektensyndrom. Und Schwanz wird eingezogen, ist er weg. Das sogenannte Dackelsyndrom, kein Selbstwertgefühl. Ich bin ja niemand, so guckst du rauf, obwohl Dackel können sehr gefährlich sein. Und ich beobachte ein zweites Syndrom, das sogenannte Löwensyndrom, kennt ihr das? Es geht so, ich bin Adventist Christ, wer bist denn du? Hey, warum ist der platt? Ich habe ihm doch nur die Wahrheit gesagt. Ja? Das ist das Löwensyndrom. Und manchmal beobachte ich, dass der Dackel dem Löwen den Schwanz und der Löwe den Dackel in den Schwanz beißt. Tuck, 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 ja, hin und her geht es. Und da fliegen die Fetzen. Das Tolle ist, der Dackel und der Löwe glauben, ha, sie haben was getan. Ist das nicht schön? Dabei haben sie sich gegenseitig gebissen. Manchmal gibt es so politische, so Einordnungen, liberal und konservativ. Habt ihr das schon mal gehört? Manch einer ist so weit links. Habt ihr das schon mal entdeckt? Dass er rechts wieder auftaucht. Hey, Moment mal, du warst doch gerade links. Und manch einer ist so weit rechts, dass er links wieder auftaucht. Dann denkst du, jetzt kenne ich meine Welt nicht mehr. Und Satan freut sich und sagt, wow, die Leute sind beschäftigt. Wir müssen ihnen Munition bringen, tak, 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 nicht containerweise, und einheizen und reinschießen und hin und her schießen. Und die Leute, das Lustige, sie meinen, sie tun was. Was tun sie denn? Dackel, Löwe, jeder ist beschäftigt. Wie toll. Ich möchte einen zweiten Bibeltext mit euch lesen. Ein Bibeltext gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Heiligen Schrift. Lukas Evangelium, Kapitel 15. Und dreimal geht in diesem Kapitel etwas verloren. Ich weiß, ihr kennt die Geschichten in- und auswendig. Ich weiß. Aber ich möchte euch einige Aspekte aus dieser Geschichte noch darlegen, das uns in unserer Arbeit und unserem Dienst für Jesus helfen kann. Was glaubt ihr, wie würde einer im 21. Jahrhundert in Aarau ein Schaf suchen? Habt ihr eine Idee? In Deutschland würden wir sagen 112. Kennt ihr das Telefon? Die Feuerwehr. Plötzlich wird die Straße gesperrt. Es bildet sich ein Riesenstau. Kein Auto kommt mehr durch. Da kommen die großen Autos, tatütata. Die Leiter wird hochgefahren. Und alle gucken, und vielleicht ist die Presse da, Fotografen, Kamera, was passiert hier? Die Leiter wird hochgefahren, es wird eine Katze runtergerollt vom Dach. Das 21. Jahrhundert. SMS, hab Schafkopf verloren, .de oder was, ja? Kannst du mir mal sagen? Komm zurück, bist selber einer oder was? Wonach fragst du? Wie würde man im 21. Jahrhundert ein Schaf suchen? Wenn Jesus hier die Geschichte erzählt vom verlorenen Schaf, was glaubt ihr, wie damals ein Mensch sein Schaf gesucht hat? Er ist den Weg, den er gegangen ist, genau zurückgegangen und hat gerufen, zum Beispiel, Lemmy, Lamm, kann ja sein, ne? Lemmy, wo bist du? Und ist genau den Weg zurückgelaufen. Und nach einer Zeit kam ein, wie sagt man das in der deutschen Sprache, ein Geschrei, ein Gebell, ein Getümmel. Was macht ein Schaf? Wie heißt das auf Deutsch? Blöken. Das klingt schon so ähnlich. Ja? Dann kommt ein Blöken zurück. Und der Hirte geht genau Richtung Blöken. Und ruft immer wieder Lemmy und es kommt noch ein stärkeres Blöken und dann findet er sein Schaf. Wenn er es gefunden hat, gibt eins auf die Rübe, einen Tritt, packt am Schwanz und zieht es nach Hause. Du blöde Schafkopf, du, warum bist du mir weggelaufen? Ich habe ein bisschen übertrieben. Das ist die Geschichte und das heißt hier im Text. Und wenn er es gefunden hat, Vers 5. So legt es auf die Schultern voller Freude. Wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Nachbarn zusammen und sagt, kommt, freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden. Wegen einem Schafskopf. Ein Fest feiern, ohne dass das Ding gebraten wird? Bisschen ungewöhnlich, ne? Aber die Geschichte endet mit Vers 7. So wird Freude im Himmel sein über einen Menschen, der zu Gott findet, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Guckt ganz genau rein und hört ganz genau hin. Es geht um Erlösung bei dieser Geschichte. Sag mal, als du Gott gefunden hattest, hast du ein Blöken gehört oder ein Rufen? Bist du der Menschentyp, der Signale braucht? Und du hast auf dieses Signal reagiert? War das vielleicht deine Geschichte? Ihr werdet eins feststellen. Oder zwei Dinge. Gott ist der Suchende. Und es gibt den Menschentypen, der Signale braucht. Kerstin, wo bist du? Timon, wo bist du? Adrian, wo bist du? Manuela, wo bist du? Wer sendet die Signale? Gott ist der Hauptsuchende. Und Gott möchte dich und mich ein Stück weit gebrauchen, dass eben dieses Signal rausgesandt wird. Es ist interessant. Es gibt drei Menschentypen. Und dieser eine Menschentyp ist der, der Signale braucht. Zweite Geschichte. Da verliert eine Frau das Silbergroschen. Ich bitte euch, deutet den Text nicht, dass die Frauen dauernd Geld verlieren und ständig Geld ausgeben. Oh, wir Männer können auch ganz schön loslegen, wenn wir die Technik sehen und PC und was weiß ich alles, ja? Dann wären wir fast bewusstlos. Sie hat einen Groschen verloren. In Bayern würde man sagen, ein Zwickerl. Wie sucht man einen Groschen? Ich habe eine Idee. Groschen, wo bist du? Und jetzt, um der deutschen Sprache treu zu sein, warten wir, dass es gröschelt. Denn du musst dich nach dem Gröscheln richten. So sucht man doch keinen Groschen, oder? Wer sucht so einen Groschen? Ich glaube, bei dem gröschelt es ein wenig, ja? Der so seinen Groschen sucht. Wie sucht man einen Groschen? Stühle rauf. Zusammenfegen und die Devise heißt suchen, suchen, suchen. Sag mal, als du Gott gefunden hattest, hast in deinem Leben, hat man dich gesucht, gesucht und gesucht und gefunden? Bist du der Menschentyp gewesen, der kein Signal geben konnte oder kein Echo, kein Feedback auf ein Signal? Warst du so ein Mensch? Wisst ihr, und es gibt solche Menschen, die müssen gesucht werden. Gesucht und gesucht werden. Vielleicht warst du ja so einer. Und auch dieser Text heißt hier, und wenn sie es gefunden hat, Vers 9, ruft sie ihre Freundinnen, Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. Und wenn die Geschichte hier enden würde, dann wäre es ja vielleicht okay. Aber dann, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Menschen, der zu Gott Ja sagt. Es geht um Erlösung. Und die dritte Geschichte. Da kommt der junge Mann zu seinem Vater und sagt, Papa, gib mir mein Vermögen mit warmen Händen und nicht mit kalten Händen. Kennt ihr den Unterschied? Kalte Hände ist man schon tot. In der Regel wird dann das Vermögen verteilt. Und der Papa sagt, okay, nimm, war sicherlich traurig, und der Mann geht. Nimmt das, die Hälfte des Vermögens, verprasselt das mit Frauen, und was weiß ich für ein Lebensstil. Hast du viel Geld, hast du viele Freunde, oder? Hast du wenig Geld, hast du vielleicht wenig Freunde. Und der Mann landet buchstäblich in der, ich sag's mal anders, bei den Schweinen, ja? Buchstäblich. Und er begehrt von dem Essen der Schweine zu essen. Und er darf nicht. Und dann macht er sich Gedanken. Wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Sollte ich vielleicht zurückkehren und bei ihm einfach ja sagen, ich habe gesündigt. Und ich kann mir vorstellen, in ihm hat es gearbeitet. Und ich hätte dann gesagt, ich bin nicht mehr hinfort dein Sohn mehr. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem Tagelöhner. Und ich glaube, in ihm hat es gearbeitet. Und dann heißt es hier in Vers 20, als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater Ich glaube, er hat ihn sogar gerochen. Ja? Er war ja bei den Schweinen. Ja? Er hat ihn auch sogar gerochen. Und dann heißt es nicht hier, und er ging ihm entgegen. Und kaum war er bei seinem Vater, hat sein Vater seinen Baseballschläger rausgezuckt und sagt, boing, boing, bisch, bumm, geh weg, hau ab. Du hast die Hälfte meiner verprasselt. Jetzt kommst du, tschisch ab. Steht so drin? Ich übertreibe immer, gell? Jetzt guckt mal, was steht. Es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Er weinte, er umarmte, er küsste. Es werden in diesen Geschichten zwei Aspekte dargelegt. Wie ist Gott? Wie denkt er? Wie empfindet er? Was haben die Menschen aus Gott gemacht? So ist Gott. Er guckt. Wann kommt er zurück? Oder wann kommt sie zurück? Gottes Charakter wird hier beschrieben. Und zweitens, es wird beschrieben, vielleicht wie du warst. Als du Gott kennengelernt hast, warst du ein Mensch, der sich Gedanken gemacht hat, der überlegt hat, sollte ich vielleicht mit Gott probieren? Sollte ich es wagen? Sollte ich es testen? Ich versuch's mal. Warst du so ein Mensch? Ich hatte einen kennengelernt, der war vor über 30 Jahren, war er bei den Pfadfindern. Ihr sagt, glaube ich, hier Atwa, ne? In der Schweiz. Und irgendwann nach 30 Jahren überlegte, erinnerte sich, ich habe doch damals was gehört gehabt von Gott. Und er hat dann daran geknüpft, hat versucht, Kontakt aufzunehmen. Er hat zu Gott gefunden und auch zur Gemeinde. Warst du vielleicht der Menschentyp, der überlegt hat, der nachgedacht hat, auf die Stimme des Geistes gehört hat, ich sollte es mal probieren? So ist Gott. Es gibt drei Charaktere der Menschen. Menschen, die ein Signal brauchen, die ein Echo geben sollen. Menschen, die gesucht werden müssen, weil wir im Zeitalter der Psychiatrien leben, wo jeder seine Suppe brödelt und kocht. Die müssen gesucht werden. Menschen, die sich Gedanken machen und sagen, vielleicht sollte ich es mal mit Gott probieren. Ich kann mich erinnern, es war schon Spätabend. Ich war mit meinem VW-Kel unterwegs, so ein alter VW. Und es war sehr spät, es war ein sehr langer Tag. Und ich saß schon im Auto ganz anders. Wenn man im Auto fast schläft, liegt man fast. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Dann wird es immer so länglicher dann, ne? Und die Augen werden immer schwieriger aufzuhalten und es war schwierig und ich hatte noch 20 Kilometer vor mir. Ich bin einfach so gefahren, fast schon in Trance. Da machte einer so ein internationales Zeichen. Das heißt in jedem Land, glaube ich, ja? Nur glaube ich, in Australien muss man so machen, oder? Oder auch so, ja? Kannst du mich mitnehmen in diese Richtung? Und ich dachte mir, ich, langer Tag, total K.O., nicht? Heute nicht. Ich bin vorbeigerauscht. Ja? Und nach etwa einem Kilometer langen Gerade sagte so eine innere Stimme, naja, ich denke, du solltest ihn mitnehmen. Ach nein, doch nicht jetzt. Ich habe mich schon im Bett gesehen. Ja? Ich habe schon von meinem, ich habe schon mein Bett geträumt und gerochen und auch natürlich meine liebe Frau. Ja? Okay, ich habe dann angehalten, umgedreht, über einen Kilometer zurückgefahren, wieder umgedreht und das kriegt er alles mit, ja? Und ich bin dann wieder an ihm vorbeigefahren. Er macht die Tür auf und schaut mich an. Oh, und ich schaue auch noch so naiv vorbei, wie er gesehen hat. Dabei hat er mich gesehen. Und das ist keine Kunst, Leute zu erschrecken, wenn sie mich sehen, ja? Das ist wirklich so. Aber ich war verwirrt und sagte ich zu ihm, du, was willst du jetzt, ja? Ja, kannst du mich mitnehmen? Ja, ich steig ein. Und dann sagt er mir im Auto, er muss in die Richtung. Und ich sagte zu ihm, ja, aber ich muss in die Richtung, ja? Aber ich kann dich wenigstens 2 Kilometer mitnehmen, bis zur Tankstelle. Meine Güte, hin, her, umdrehen und wieder zurück, und pff, nur wegen den 2 Kilometer. Dann bin ich zu der Tankstelle gefahren, Er steigt aus und sagt einen Satz, das mir zum Verhängnis wurde. Ich gehe mir jetzt einen Kakao holen. Dachte mir, Mensch, New Start Programm, du sollst viel trinken und du hast heute wenig getrunken, deshalb bist du vielleicht müde. Ach komm, geh hinterher, ich hole mir auch was zum Trinken. Und ich hinterher getrabt, ja. Und was da jetzt passiert, ist genau so passiert. Jetzt steht er vor mir an der Kasse, hat seinen Kakao in der Hand und ich meine Flasche. Ganz cool, meine Welt ist noch in Ordnung. Ich habe mich im Bett gesehen. Und er holt aus der Tasche Haufen Pfennige, 2 Pfennige, 5 Pfennige. Aber der macht einen Witz, jetzt kommen die Scheinchen, ne? Tatsächlich, der fängt an zu zählen. 1, 3, Mama mia. 5, 7, 9. Oh, ich dachte mir, ich kriege es nicht. Ich habe angefangen zu überlegen, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Habe ich überlegt, was habe ich da gemacht? Was habe ich gemacht? Kurz, als der Haufen sehr groß wurde, redet der Kassenwart dazwischen rein und er fängt von neuem an. 1, 3, 5, 7. Und er sagt zum Schluss wieder, das stimmt nicht, fängt er zum dritten Mal an. Genau so ist es passiert. Ich sage euch, in der Bibel steht, hier ist Geduld der Heiligen. Und dieser Text kann auch das meinen. Ich habe gebrodelt. Kennst du das Gefühl, du fährst zu einer Tankstelle, du siehst eine Zapfsäule frei, du willst gleich hinfahren, von vorne kommt einer. Hier ist Geduld der Heiligen. Ja, 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 wir wissen schon, ja. Und ich habe gebrodelt, ich habe überlegt, wie komme ich hier raus? Hey, was hast du denn nun gemacht? Hinter mir hat sich eine lange Schlange gebildet. Lastwagenfahrer. Nicht Arnold Scherzenegger, Arnold Schwarzenegger. Kräftige Leute, spitze Schuhe. Warum sind die Schuhe so wichtig? Weil die spitzen Schuhe entscheiden die Schmerzgrenze, wenn du einen Tritt kriegst. Ja? Und die wurden unruhig. Was ist hier los? Ja, Mensch. Und ich bin immer kleiner geworden. Ja. Und dann, ich habe damals keinen 486er Prozessor gehabt oder Pentium oder was. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Wie kommst du aus dieser Situation am besten weg? Was glaubst du? Es geht auf meine Rechnung. Hinter mir haben sie einen Jubelschrei gemacht. Ja, endlich hier. Ja, dann habe ich seine Rechnung bezahlt. Es war mir alles peinlich. Ich habe ihn zur Seite gezogen. Ich habe gesagt, du sag mal, suchst du Arbeit oder so? Ich meine, nicht wegen dem Geld, aber ich dachte mir, ich stelle irgendeine Frage. Ja. Und der strahlt. Ja, ich suche Arbeit. Und dann sagt eine innere Stimme, wenn dich jemand um eine Meile bittet, dann geh mit ihm eine zweite. Oh, diese Bibeltexte, die fallen immer zum richtigen Zeitpunkt ein, ja? Was für eine peinliche Situation. Ich sage, komm, ich steig ein. Und ich bin dann, das darf der Vorsteher, unser Vorsteher, der war ja nicht damals dort Vorsteher. Ich bin dann 20 Kilometer Umweg gefahren und nochmal 20 Kilometer. Ich habe den nach Hause gefahren. Haben wir die Adressen ausgetauscht. Er kam dann zu mir, ich kam zu ihm, wir haben gemeinsam die Bibel studiert, ja? Und dann habe ich ja von der Liebe Gottes erzählt, ich bin ja von der Liebe Gottes begeistert. Diese Sehnsucht, diese Liebe Gottes, und ich habe das ihm erzählt. Da sagt er zu mir, ich kann damit nichts anfangen. Sag ich, wie bitte? Was ist Liebe? Sagt er zu mir. Ich habe alle meine Geschütze aufgefahren. Aus allen Kanonen geschossen. Was ist Liebe? Dann sagt er zu mir, was ist Liebe? Ich kann damit nichts anfangen. Zum ersten Mal musste ich eine weiße Flagge zeigen. Tut mir leid, ich kann es dir da nicht erklären. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du, Günther, wann es ist, wo du bist, ruf mich an. Ich bin für dich da. Und das tat er. 3 Uhr in der Früh. Hallo Nefzat, schläfst du? Nö, ich dachte, ich sollte mal schlafen, ja? Kannst du mich abholen? Ich stecke da und dort. Ja, kann ich machen, ja? Ich habe ihm ja gesagt, egal wann es ist, egal wo du bist, ruf mich an, ich bin da. Seid vorsichtig, wenn ihr was versprecht, ja? Der liebe Gott schickt euch sehr interessante Menschen dann. Und ich bin hingefahren. Einmal rief er mich an, ich kann mich erinnern. Ich stecke in einer Schlägerei. Kannst du mich rausholen? Und ich sah mich in der Zeitung, der Pastor ließ seine Fäuste schwingen und rettete einen Menschen. Echt, ich sah mich in der Zeitung. Ich bin hingefahren, habe ihn aus der Schlägerei rausgeholt. Und was für Typen in der Bar waren. Und dann sagt er nach einigen Monaten zu mir, Nefzat, heißt Liebe, dass ich für jemanden so wertvoll bin, dass er alles stehen lässt und einfach kommt, so wie du. Dann hat es bei mir Bingo gemacht. Bing. Genau, habe ich zu ihm gesagt. Das heißt Liebe. Ich lasse alles stehen. Alles. Und ich komme. Hat das Gott nicht getan? Er hat alles stehen lassen. Hat seinen Sohn gesandt. Das ist Liebe. Und dann sagt er zu mir, weißt du, dass ich eigentlich Türken hasse? Sag ich, was du nicht sagst. Nach 3 Monaten. Der hat mit mir intensiv Kontakt. Ja, als du an mir vorbeigefahren bist, umgedreht bist, habe ich mir schon gesagt, was ist das für ein bekloppter Typ? Ja, hätte doch gleich anhalten können. Und wieder zurückgefahren bist, wieder umgedreht bist. Und ich mache die Tür auf. Nein, ein Türke. Deshalb hat er so komisch geschaut. Boah. Ich dachte, er hat ein Monster gesehen. Ja. Ich sage, ja, wie denkst du jetzt drüber? Na, sagt er. Ist schon okay, wir haben auch faule Äpfel bei den Deutschen und das gibt's auch bei den Türken. Da bin ich aber froh. Und dann sagt er etwas, was mein Herz sehr, sehr bewegt hat. Er hat gesagt, weißt du, Nefzat, an dem Abend, ich war verzweifelt. Ich war am Ende. Ich habe beschlossen, so geht das nicht mehr weiter. Ich werde mir heute Abend das Leben nehmen. Sag ich, was? Und dann kamst du, drehst um und nimmst mich mit. Und ich habe dich kennengelernt, deine Familie, und ich habe Jesus kennengelernt. Er wollte sich das Leben nehmen an diesem Abend. Das muss man mir vorstellen. Und wenn ihr diesen Text lest hier, Gott braucht Menschen. Glaubt ihr, dass Gott Menschen braucht? Glaubt ihr das? Und es steht immer wieder in Lukas 15, es ist eine Freude, wird ausgelöst im Himmel. Habt ihr das gelesen? Wisst ihr, wo die Freude noch ausgelöst wird? In unserem Herzen. Das heißt, wenn du und ich mich gebrauchen lasse, um Menschen zu finden, die Signale brauchen, um Menschen zu suchen und zu finden und Menschen zum Nachdenken zu bringen. Diese Freude wird in unserem Herzen ausgelöst. Das weiß Gott. It is good for you. Es ist gut für dich und für mich, wenn wir uns gebrauchen lassen. Gott braucht Menschen, weil er Freude schenken möchte, dir und mir. Und wenn du dich gebrauchen lässt, wird die Freude in dein Herz einkehren. Bin ich absolut überzeugt. Ich möchte meinem großen Gott danken, dass ich ihn finden durfte. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Unser lieber Vater im Himmel, wir spüren deine Sehnsucht nach uns Menschen. Ganz ehrlich, wir können es nicht begreifen. Du musst uns wahnsinnig lieb haben, dass du alles liegen gelassen hast, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, damit er uns erlösen kann. Wie wertvoll müssen wir für dich sein? Und wenn es nur einen Menschen auf dieser Welt gäbe, du würdest das genauso tun. Es ist unbegreiflich. Aber auch wenn es unbegreiflich ist, wollen wir es mit dankbarem Herzen annehmen. Wir wollen Ja zu dir sagen, Herr. Ja zu deiner Erlösung. Ja sagen, dass wir dir nachfolgen. Herr, ja auch, dass wir uns von dir gebrauchen lassen wollen, weil du unseren Mund, unsere Hände, unsere Füße gebrauchen möchtest, um Menschen zu finden, die an dich glauben. Danke für diese Ehre. Bitte segne unser Zusammensein, dass diese Sehnsucht auch in uns entsteht, Menschen für dich zu gewinnen. Wir loben und preisen dich dafür.